Clubcast, der Podcast der Deutschen Marketingclubs.
Herzlich willkommen zum Clubcast aus Stuttgart. Das Thema von heute lautet Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Anja Kalischke und unser heutiger Clubcast-Gast ist Christian Thuning. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich Anja.
Ich darf unseren Gast einfach mal ganz kurz vorstellen. Christian ist Managing Partner bei der InnoFact AG in Düsseldorf. Er war zuvor 17 Jahre bei der Verlagsgruppe Handelsblatt. Zuletzt war er Chefredakteur der Zeitschrift Absatzwirtschaft. Diese Zeitschrift kennt ihr alle, Zeitschrift für Marketing, also dem Marktführer unter den monatlichen Marketingmagazinen in Deutschland. Er ist Vorsitzender der Marken-Award-Jury, Deutschlands älteste Markenauszeichnung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Marketingverband. Und er ist aber noch in ganz vielen anderen Jurys vertreten, nämlich zum Beispiel bei dem Deutschen Marketingpreis oder dem Deutschen Wissenschaftspreis. Und seit Januar 2019 ist er außerdem Mitglied des Beirats von marktforschung.de. Ich habe jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen vergessen, aber ich hoffe, es war einigermaßen vollständig. Herzlich willkommen, Christian Thuning. Hallo.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich muss noch eine kleine Korrektur tatsächlich machen und da bin ich wahrscheinlich selber schuld dran. Ich bin nicht mehr Vorsitzender der Marken-Award-Jury, darf aber immer noch in der Marken-Award-Jury sein. Bin sozusagen jetzt schon im zweiten Jahr nach meiner Dimission weiterhin dabei und freue mich immer, dass ich noch berufen werde und insofern meinem Leib- und Magenblatt immer noch eng verbunden bin.
Okay. Wir wollen in diesem Podcast über Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit sprechen. Daher sollten wir vielleicht einfach mal für alle, die zuhören, die Begrifflichkeit klären. Was versteht man unter wirtschaftlich-ethischem Handeln oder Wirtschaftsethik eigentlich? Was ist das?
Im Grunde beschäftigt man sich da mit der moralischen Seite der Wirtschaft. Also wir haben ja alle ein Verständnis davon, was sozusagen moralisch, anständig, vernünftig ist und letztlich ist das nochmal ganz in der Tiefe dann für die Wirtschaft von Belang. Während wir im normalen Leben sicherlich über generelle Tugenden sprechen, das Kantsche Prinzip, handle so, dass jedes Tun zum Gesetz werden kann, stimmt letztlich auch für die Wirtschaft. Also auch da hat man ja immer ein Geben und ein Nehmen, ein Ausbalancieren von Dialog und Aktion. Und insofern ist es relativ vergleichbar. Nur wir haben natürlich mit verschiedenen wirtschaftlichen Akteuren, die über entsprechende Tools dann verfügen, hat man natürlich dann schon andere Messlatten. Wenn wir zum Beispiel über Cum-Cum oder Cum-Ex-Geschäfte reden, wo wir dann in ganz spezielle Gefilde reinkommen, wo man dann natürlich auch besondere Regelung braucht, die dann Wirtschaftsethik dann notwendig macht.
Ja, das ist ja tatsächlich so ein Miteinander, ne? Also das ist ja, wenn ein Unternehmen sich das auf die Fahne geschrieben hat, dass das besonders wichtig ist, dann kann man im Moment ja eigentlich nur hoffen, dass die andere Seite das auch so handhabt. Ja, du hast geschrieben, die Zeit ist reif für eine fokussierte Betrachtung von Ethik im wirtschaftlichen Kontext. Warum? Woran machst du das fest?
Also es gibt verschiedene Faktoren. Das eine ist, dass man gemerkt hat, dass mit dem VW-Skandal, das war so ein Tipping Point, schon die Leute sehr erstaunt waren, beziehungsweise da eine gewisse Erschöpfung auch eingesetzt hat und eine Ungeduld. Das merkt man gerade bei den jungen Leuten vielleicht noch mal stärker, auch beim Thema Nachhaltigkeit dann. Aber da war auf einmal so ein Punkt erreicht, wo die Menschen noch mal reflektiert hat, nach welchen Grundsätzen arbeiten eigentlich solche Konzerne und was ist im normalen Leben eigentlich anständiges Handeln? Und da mache ich auch im Grunde die Spaltung der Gesellschaft dran fest. Es geht weniger immer um Arm und Reich, sondern es geht darum, dass einige Akteure, insbesondere in der Wirtschaft, sich abkoppeln mit anderen Spielregeln. Und das ist das, was die Menschen in hohem Maße berührt oder auch auffühlt. Mit den Cum-Ex-Geschäften ist ein ähnliches Thema, wo man auf einmal feststellt, hey, die spielen ja nach ganz anderen Spielregeln als wir im Alltag. Und insofern kommt da eine massive Spaltung rein. Der zweite Punkt ist, über das Thema Digitalität sind Handlungen so dermaßen transparent geworden, dass man letztlich gar nicht mehr anders kann. Die Überprüfbarkeit wird mit jedem Tag sogar noch massiver. Also wenn wir dann an die Social Media Monitoring Möglichkeiten denken, wenn wir an das ganze Thema Datenanalyse denken und so weiter, mit jedem Tag wird und KI, die dann letztlich auch bestimmte Kombinationen von Worten raus analysieren kann und so weiter. Wir werden mit jedem Tag wird jeder Akteur in der Wirtschaft und Gesellschaft überprüfbarer. Das heißt, letztlich kann man noch schneller als früher auffliegen, wenn man eben wirtschaftlich, moralisch nicht anständig handelt. Zudem kommt es ja dazu, das sehen wir jetzt sehr schön an Themen wie dem DFB jetzt ganz aktuell, und man sieht eben auch sehr schön an der Rassismusdebatte, wie sensibel die Menschen geworden sind. Also jeder Tag in den Medien zeigt uns eigentlich, jetzt kann man immer sagen, okay, diese Dinge werden vielleicht auch künstlich dann noch gepusht. Das ist nochmal wieder eine andere Debatte, wie Medien verantwortungsvoll und ethisch anständig mit Informationen umgehen. Aber es zeigt sich, die Gesellschaft ist doch im hohen Maße mittlerweile alarmiert und sensibilisiert und nimmt es nicht mehr hin, wenn eben wirtschaftliche Akteure an der Gesellschaft vorbei sich zum Beispiel bereichern. Und insofern haben wir mit dem Thema Spielregeln, mit dem Thema Digitalisierung zwei maßgebliche Treiber, die das, sag mal, noch notwendiger machen. Und was immer schon gegolten hat, das ist sicherlich schon auch die Ethik des ehrbaren Kaufmanns. Also wenn man über Nachhaltigkeit spricht und das Feld aufmacht, am Ende muss man sagen, sind die Unternehmen erfolgreich, die nachhaltig, nachprüfbar und in gewisser Weise auch ehrbar handeln. Weil das ist genau dieses Geben und Nehmen. Wenn Menschen von einer Marke, von einem Unternehmen das Gefühl haben, sie werden ständig betrogen, dann wenden sie sich ab. Und jetzt kommt da mal, finde ich, VW als wunderbares Beispiel hat es da mal ins Gegenteil verkehrt. Sie haben sicherlich mit dem Dieselskandal, mit dem Abgasskandal ein Fehler gemacht, der sicherlich denkwürdig ist und wie gesagt auch sag mal, herausragend im Wirtschaftsgeschehen des letzten Jahrzehnts. Aber sie haben es auch geschafft, sich sozusagen jetzt einzustellen auf eine neue Zeitrechnung mit der Elektromobilität. Jetzt kann man wieder diskutieren, ist es die richtige Technologie? Aber was VW macht, ist wirklich jetzt ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität. Und sie versuchen anscheinend wirklich nachhaltig hier diesen Fehler auszumerzen und, wenn man so will, auch in gewisser Weise sauber zu werden. Wie gesagt, man kann jetzt wieder die Batteriethemen und so weiter, die Entsorgung, das kann man alles wieder anführen. Nur, das ist auch so ein Punkt, Ethik oder wirtschaftlich-ethisches Handeln geht immer nur in kleinen Schritten. Man wird nie dieses Deus ex machina haben, wo man auf einmal zu dem einen goldenen, wunderbaren Resultat kommt, ja. Sondern es muss immer in kleinen Schritten passieren. Und ich finde, VW ist immer gescholten worden. Und man muss aber eben auch anerkennen, dass VW offensichtlich an einer nachhaltigen, vernünftigen Beziehung mit seinen Kunden interessiert ist. Weil diesen Mut, gnadenlos in diese Richtung zu gehen, also der Herbert Diess hat da als Vorstandsvorsitzender von VW, hat viel riskiert. Und insofern, deswegen komme ich jetzt ausgerechnet auf VW, dieses nachhaltige Element, die haben sich wirklich jetzt entschieden, umzustellen, mutig. Und das sind Beispiele in der Wirtschaft, Da könnte man sicherlich noch einige besprechen, aber dadurch, dass VW mal Pranger stand und so herausragend ist, passt das jetzt auch so unheimlich gut zu sagen, was bedeutet das für ein Unternehmen, wenn man mal wieder neue, nachhaltige Grundlagen legt?
Das heißt aber schon, dass so diese ganzen Aspekte, also Ethik, Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit, all das auch, was du jetzt angesprochen hast, dass das tatsächlich jetzt einen festen Platz eigentlich bekommen muss auch, ne, in der Unternehmensführung. Also auch bei den Unternehmen, wo es vielleicht im Moment noch gar nicht der Fall ist. Ich sag mal, wir haben jetzt, du hast jetzt das Beispiel VW gebracht. Es gibt ja noch ein paar andere wirklich große, große Unternehmen, denen es sicherlich auch gar nicht so leicht fällt, sich schnell zu bewegen, vielleicht etwas plötzlich anders zu machen. Das geht ja eigentlich gar nicht, sondern man muss ja wirklich dem Ganzen ja auch diesen Raum geben, dass sich das entwickeln kann im Unternehmen auch, wenn man es vielleicht noch nicht verankert hat. Ja, aber da gibt es sicherlich das ein oder andere größere Unternehmen. Ist es jetzt, kann man sagen, dass das zukünftig einen festen Platz in der Unternehmensführung haben wird?
Also
um erfolgreich zu sein, ne? Also weil wir alle, wir Verbraucher, wie auch immer, alle das auch so erwarten?
Ja, also es hat mehrere Dimensionen. Also das eine ist, dass es von Unternehmen schon immer gefordert wurde. Das war schon immer da. Das ist nicht jetzt erst entstanden. Also Sinnhaftigkeit, Purpose oder nachhaltiges Handeln im Sinne auch einer anständigen Geschäftsbeziehung, die belastbar ist über mehrere Jahrzehnte. Was zwischendurch mal eben oder die Entwicklung großer Konzerne hat es mit sich gebracht, dass diese Ziele wie Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns, Purpose und auch eben halt nachhaltiges Handeln, aus dem Blick geraten sind. Je größer Unternehmen werden, desto kleiner werden die Einheiten, die sich selbst betrachten. Man spricht ja auch gerne von den Zylindern beziehungsweise von den einzelnen Bubbles, die innerhalb eines Unternehmens entstehen. Und das hat sozusagen den Kunden und die Umwelt komplett aus dem Blickfeld geraten lassen. Und sicherlich ist das in den letzten Jahren wieder stärker in den Fokus gerückt. Unter anderem auch deswegen, weil wir eine sehr reiche Gesellschaft am Ende sind und wir letztlich nach höher geordneten Bedürfnissen verlangen. Also der Maslow mit seiner Bedürfnispyramide, der war am Ende nicht nur beim Thema Selbstverwirklichung, sondern hat kurz vor seinem Tod noch das Thema Transzendenz obendrauf gesetzt. Ja? Und das über sich selbst hinausweisende. Und das ist im Grunde ein Punkt, wir merken jetzt, nachdem viele Bedürfnisse erfüllt sind, kommen höherrangige Bedürfnisse. Und das ist unter anderem das Thema Sinn. Und das wird witzigerweise getrieben über Arbeitnehmer ganz stark. Über Mitarbeiter, die in die Unternehmen kommen und die sagen, was tue ich eigentlich hier? Die haben letztlich die Führungsetagen gezwungen, diese Themen neu zu denken. Und insofern, wenn man sich ein kleines Start-up vorstellt, um 1900 in Berlin, wie auch heute in Berlin, was sie zusammenkettet, schmiedet am Anfang, ist immer das Thema Sinn und der Wunsch, die Welt zu verändern. Dann wächst so ein Unternehmen, dann gibt es irgendwann so Identitätskrisen, dann weiß keiner mehr, warum er da ist. Dann kommen diese Diskussionen, wir müssen unseren Purpose wiederfinden. Und gute Unternehmen schaffen das dann, sozusagen das wieder zu implementieren und zurückzubringen. Diese Umwelt wieder spürbar zu machen für Menschen. Wo bin ich eigentlich? Weil man ja im Grunde in so einer großen Limousine ist man völlig entkoppelt von Kunde und Umwelt. Ne? Also insofern, es war immer schon da, ist aber vielfach aus dem Blick geraten. Und jetzt gerade, auch wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, es kommen jetzt höherrangige Bedürfnisse auf, auch gerade von jungen Menschen, die ganz klar sagen, mir reicht Preis und Qualität reicht mir nicht mehr aus. Ich will auch wissen, woher kommen die Sachen, wie sind sie produziert und so weiter. Und das ist eben halt ein Stück weit auch ein Wohlstandsphänomen, weil man letztlich auch immer wieder nach dem nächsten USP sucht. Und man muss jetzt, wir sind ja hier im Marketing unterwegs auch, man muss ganz klar sagen, Nachhaltigkeit ist auch ganz klar ein Businessfaktor geworden.
Könnte es sein, dass es da junge Unternehmen leichter haben als Unternehmen, die schon viele Jahre, Jahrzehnte, manchmal sogar mehr als ein Jahrhundert auf dem Markt sind, also die da schon agieren? Das ist junge Unternehmen, die einfach von Anfang an sagen, okay, wir setzen genau auf diese Themen mit all dem, was wir tun, dass die das ein bisschen leichter haben, auch in der Wahrnehmung, gerade von den jungen Leuten?
Ja, definitiv. Zum einen, sie brennen noch für ihre Idee. Also da sind ja dann im Zweifel alles noch Menschen, die sag mal, diese von dem ein oder zwei oder drei Gründern diese Idee intravenös mitbekommen. Ja, im Silicon Valley ist es ja sogar so, dass sie praktisch die Unternehmen um Küchen herum bauen. Ne? Also die, ja. die sorgen dafür, dass auch mittags alle zusammen essen. Haben da Köche und so weiter, ist mittlerweile ein Phänomen oder ein Konzept, was ja auch in Startups in Berlin und so weiter um sich greift. Man ist beisammen, man wird zu einer verschworenen Gemeinschaft. Und das ist ein Problem in der Organisationssoziologie gängig. Wenn Einheiten größer werden, fangen die Probleme an. Nicht nur was Führungsspannen angeht und so weiter, sondern eben auch, was das Thema der Infizierung mit der Uridee anbelangt. Ja. Und das ist ja die große Kunst, das auf die nächste Ebene dann zu bringen, wenn es dann irgendwann eine Führungsebene gibt und so weiter. Da haben natürlich wachsende oder größere Unternehmen oder ältere Unternehmen Riesenschwierigkeiten, weil sie teilweise eben dann genau diese Rückbesinnung wieder brauchen. Nicht umsonst gibt es ja jede Menge Coaches und Organisationstrainer, die in den Unternehmen sind, die genau versuchen, das wieder rauszuarbeiten. Und das ist ein durchaus wichtiger Job, weil ohne einen Sinn kommen die Arbeitnehmer, es ist ja auch eine Frage, kann ich Arbeitnehmer für mein Unternehmen gewinnen oder Menschen für mein Unternehmen gewinnen? Aber ohne Sinn komme ich auch im Unternehmen nicht weiter, beziehungsweise kann nicht mehr erfolgreich sein.
Ja, weil man, glaube ich, ist ja klar, wenn alle begeistert sind und sagen, hey, genau, das ist mein Unternehmen, weil die machen was ganz Tolles, da stehe ich komplett dahinter, dann gibt man natürlich auch alles. Ja, also man investiert ja als Arbeitnehmer dann ja auch sehr viel mehr, als man vielleicht, naja, jetzt mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, von 8 bis 6 irgendwie meinen Job und naja, gut, Hauptsache verdiene ich irgendwie Geld, sondern diese Faszination, die lockt ja einfach auch die Kreativität und auch Leistungswillen ja hervor. Ne? Also, dann könnte man wahrscheinlich genau, auch sagen, vielleicht, dass Wirtschaftlichkeit und dieses ganze Thema, ne, Nachhaltigkeit, Ethik und sowas, dass das unmittelbar zusammenhängt. Ist das denn aber, also kann man sagen, dass es da irgendwie so Trends oder sowas gibt in dem Bereich? Du sagst, ja, das geht jetzt alles in die Richtung oder ist es grundsätzlich einfach was, wo wir, ja, wo Unternehmen generell sich dazu äußern müssen?
Trends in welche Richtung zum Beispiel?
Ja, also ich sage jetzt mal, Sinnhaftigkeit ist das eine, Nachhaltigkeit ist ja nochmal was anderes, ja. Auch sowas wie Solidarität oder Humanität, das fließt ja alles mit ein. Gibt's da irgendwie bestimmte Trends? Oder ist es so eine Gemengelage, ne? Dass man sagt, das alles gehört unmittelbar miteinander zusammen und die große Aufgabe ist jetzt, das tatsächlich in den Unternehmen eben wieder, wie du eben gesagt hast, wachzurufen, dass das ja einfach mehr eine Aufgabe ist als jetzt ein Trend, ja? Weil böse Zungen sagen, ja klar, jetzt ist jetzt gerade mal Wirtschaftsethik, ja, was ist morgen dann? Ja. Ne? Sondern, ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Man kann schon sagen, dass das Nachhaltigkeit als eine sehr konkrete Übersetzung von Wirtschaftsethik eigentlich das bestimmte Thema ist. Mhm. Und da würde ich sagen, da liegt im Moment ein ganz großer Strom. Also es ist nicht nur ein Trend, sondern ein großer Strom hin zur Nachhaltigkeit. Zum einen, weil wenn man ethisches Wirtschaften eben operationalisieren will, kommt man eben sehr schnell zur Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich ein wunderbares Vehikel oder ist das, was am nächsten liegt, der gute Umgang mit den Mitarbeitern, mit der Umwelt, dass man schaut, wie kann man Prozesse so aufsetzen, dass möglichst wenig Ressourcen verschwendet werden. Sozusagen die Schonung der Umwelt und der Gesellschaft ist insofern eine ganz unmittelbare Operationalisierung von Wirtschaftsethik. Und da würde ich sagen, da liegt schon ein, das ist ein Megatrend, der eben auch real ist insofern, als dass allen völlig klar ist, wir müssen was für das Klima tun, sonst wird es nicht mehr lange gut gehen. Also der Druck im Grunde durch die Fakten, übrigens auch durch die jungen Leute wiederum, der ist so unmittelbar da, dass sich dem wirklich keiner mehr entziehen kann. Also ich sag mal, die Fridays for Future würden sich noch viel, viel mehr Druck wünschen. Aber ich finde schon, dass das Thema Nachhaltigkeit eine Präsenz gewonnen hat, die ist schon beachtlich. Wenn man sich überlegt, 1972, Club of Rome mit Grenzen des Wachstums, war so eine Initialzündung. Ein wenig später die Gründung der Grünen. Man braucht immer sehr, man sieht so im Rückblick immer diese langen Zyklen, wie so Themen gearbeitet haben. Und heute stehen wir da und sagen, möglicherweise haben wir demnächst eine grüne Kanzlerin. Irre. Hätte man, ne? Unvorstellbar. Und jetzt ist das alles vorstellbar. Und ja. Man kann immer wieder vorwerfen, dass bestimmte Dinge nicht nachhaltig genug sind. Es ist immer alles nie genug. Aber
ja, gut. Das ist ja auch gut so, ne? Wenn einen das so antreibt, ne? Wenn man sagt, es ist nie genug. Also dann, ne? Dann ist es ja so.
Ja.
Ja, klar.
Aber man kann auch anerkennen, dass es positive Schritte gibt. Übrigens, mal ganz nebenbei ein Effekt, wenn man sich überlegt, die Grünen sind angetreten, die Flüsse waren so schmutzig und heute ist der Rhein so sauber. Ja, also, ne, und wenn wir, was wir schon, wenn man überlegt, was damals in die Luft geblasen wurde, mit den ganzen Filteranlagen, die dann in den 80ern, 90ern kamen und so weiter, es ist ja schon so viel auch passiert. Wie gesagt, es ist nie genug, aber man merkt ganz klar, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, und das war die Ausgangsfrage, das ist schon eins, das ist nicht nur ein Trend, das ist ein Thema, an dem, wenn wir jetzt dranbleiben, da bin ich felsenfester Überzeugung. Witzigerweise die Krise, also die Pandemie, war ja so ein Ausgangspunkt, wo man gedacht hat, ui, wenn jetzt die Pandemie kommt, gerät erstmal Nachhaltigkeit wieder völlig in die Hinterhand.
Das ist ja nicht der Fall ist.
Nein, wir haben über Untersuchungen selber aus dem eigenen Hause, aber auch die Kollegen, wir haben feststellen dürfen, dass das Thema ungebrochen in den Köpfen der Menschen ist. Und insofern ein ganz wesentlicher Punkt. Ein zweiter Trend ist sicherlich das Thema Sinn im Job. Viel schwerer zu fassen, wird, glaube ich, noch sehr, sehr lange dauern, bis wir das vernünftig in den Unternehmen übersetzen können. Aber dass die, insbesondere auch hier wieder jungen Menschen, die Sinnfrage stellen, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und da würde ich sagen, das Thema Nachhaltigkeit hat ja lange gebraucht und das Thema Sinn wird nochmal wieder bestimmt 10, 15 Jahre dauern, bis wir in den Unternehmen auch wieder einen Geist haben. Also das klingt jetzt wieder sehr, sehr pauschal, aber bis sich überall in den Unternehmen auch durchgesetzt hat, dass man an jedem einzelnen Menschen ansetzen muss. Und das ist ein Riesenjob insofern auch nicht einfach umzusetzen.
Das habe ich auch gerade gedacht, weil wenn man jetzt als Unternehmen sagt, okay, ich weiß, dass es wichtig ist und ich muss da unbedingt ran an das Thema, weil es vielleicht nicht all meinen Menschen im Team klar ist, ja, vielleicht weiß es auch draußen noch nicht jeder. Hast du da eine Empfehlung, wie man so als Unternehmen oder auch als Unternehmer da am besten vorgehen sollte? Was so die ersten wirklich wichtigen Schritte wären, und sagt, Mensch, also wenn es jetzt noch nicht, dann aber, ne?
Du meinst, um das Thema
Um das Sinn Thema zu setzen im Unternehmen,
ne? Ja. Also
natürlich auch in der Kommunikation, aber die kommt ja dann erst an zweiter Stelle, ne?
Ja. Also ich hatte ein tolles Interview mit der Jolanda Schwierz, wiederum CMO von Nestle. Mhm. Und wir sind an irgendeinem Punkt, da ging es auch um Führung, wie sie ihr Team führt und so weiter. Und das ist was, was bei mir auch schon lange verankert ist. Das habe ich da aber wiedergefunden. Das ist erstmal das Thema wirklich Menschenliebe oder Nächstenliebe. Mhm. Ja? Wenn man die Menschen in seinem Team, in seinem Unternehmen nicht respektiert oder vielleicht sogar vernünftig würdigt, dann ist alles andere leeres Gewäsch. Das ist Punkt 1. Und das bedeutet so viel, dass ich nicht immer auf die Schwächen schaue, sondern auf die jeweiligen Stärken von Menschen. Das, wie bei einer Fußballmannschaft, ich finde, Trainer machen das ganz hervorragend, gute Trainer machen das hervorragend. Sie schauen immer, wer kann auf welcher Position am besten spielen. Ja, ich zwinge keinen ins Tor zu gehen, wenn er das nicht kann. Ja, und das ist so ein Punkt, wir haben lange in der Personalarbeit an diesen Themen gehangen wie, ja, was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken? Es geht nur um Stärken und die besser zu machen im Zweifel und wie gesagt, die Menschen dort einzusetzen, wo sie sich richtig entfalten können. Und dann ergeben sich, wie gesagt, ganz viele Dinge von ganz alleine. Dass man natürlich, da setzt dann wieder die ethische Ebene auf der obersten Führung ein, dass man ein Produkt hat, wo man den Kunden nicht vereimert, sondern wo man es echt ernst meint. Mhm. Ja. Das ist natürlich dann ganz wesentlich, weil Mitarbeiter, die ein schwieriges Produkt verkaufen können, was gesellschaftlich vielleicht nicht anerkannt ist, was vielleicht auch keinen Nutzen gesellschaftlich stiftet, das ist natürlich die Höchststrafe. Also insofern, das kommt dann dazu. Aber sagt man im Unternehmen, das Thema Menschenliebe und dann praktisch ein Produkt, was wirklich den Kunden wiederum ernst nimmt. Und dann hat man zwei Komponenten. Und diesem Spannungsfeld kann man dann alles aufbauen. Man kann Trainings und Tools und so weiter nennen, wie man will. Aber wie gesagt, man braucht dieses Spannungsfeld. Und dann ergibt sich alles andere praktisch von.
Ja, das ist tatsächlich so nachvollziehbar, ja. Also dieses so einander respektieren, die Stärken sehen und die Stärken verstärken. Und ich glaube tatsächlich, dass das ja auch wieder eben genau auf diesem Weg hin ist. Man fühlt sich ja dann auch verstanden als Mitarbeiter. Man ist natürlich auch eher eingeschworen, ja, auf ein Thema, ja. Wenn man weiß, wenn ich schon verstanden werde, dann passt es um mich rum, dann mit Sicherheit auch. Wie gehen denn aber Unternehmen um, zum Beispiel, die ich sage mal, die gerne ethisch, nachhaltig handeln möchten, aber das eigentlich nur schwer können. Also wenn ich jetzt denke an Skandale, an Ressourcen, du hast ja eben schon angeschnitten, ja, es gibt ja auch Produkte, die eher schwierig sind, ja, wo man sagt, oh Mann, wie kriegen wir da jetzt eigentlich die Kurve, wie können wir da das Unternehmen in die Richtung tatsächlich drehen, weil nichts anderes ist es ja, man muss sich ja dann drüber Gedanken machen, welche Materialien kaufe ich ein, wo kaufe ich sie ein, das ist ja nicht immer so ganz einfach, wie können da Unternehmen mit sowas umgehen, die können ja nicht von heute auf morgen sagen, ab jetzt machen wir alles anders, das geht ja nicht.
Ja.
Ja, auch wenn man es vielleicht möchte, aber
ja.
So, damit hat man ja zu kämpfen. Das ist ja sicherlich, also in der PR ja schon mal nicht so ganz einfach, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil es ja im Team ja schon ansetzt, ja, mit all dem, was dann bewegt werden muss.
Ja. Also pauschal ist das natürlich sehr schwer zu beantworten. Ich bin eben Freund sozusagen ethisch wirtschaften der kleinen Schritte, weil es genau eben so ist, in 99% kommt man nicht auf eine grüne Wiese, sondern man findet schon etwas vor. Und dann heißt es wirklich Stück für Stück umbauen. Ich würde mal unterstellen, es geht in jedem Unternehmen. Mhm. Aber es ist natürlich eine Frage des Willens. Mhm. Und ich finde, die Machbarkeit ergibt sich dann immer von ganz alleine. Also mhm. ein Beispiel. Rittersport hat eine eigene Kakaoplantage erworben und die bewirtschaften das eben jetzt, wenn man so will, nach vernünftigen, nachhaltigen, vielleicht auch deutschen Standards, was Zahlung angeht und die Bodenbewirtschaftung und alles, was damit zusammenhängt. Die verlassen sich eben nicht mehr nur auf Zulieferer, sondern die haben gesagt, dieses, wo unser Kakao herkommt, das nehmen wir jetzt selber in die Hand. Und das ist ein Prozess, die haben vor, ich weiß nicht, bestimmt 4-5 Jahren angefangen. Die werden erst 2025 ihre erste Vollernte haben. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für ein Weg ist. Mhm. Menschen dort zu schulen, man muss immer wieder vor Ort sein. Der Nachhaltigkeitschef von Rittersport könnte das natürlich jetzt im Detail erzählen. Aber das bedeutet mehr Kosten, ohne Ende Aufwand und ich habe den Ertrag praktisch erst in 10 Jahren. Mhm. Ja. Das sind so Wege, da muss man den Willen haben, unbedingt, wir wollen dieses Thema lösen. Und so kann jede Industrie, Textil, Automobil, Banken, jeder kann für sich anfangen, dieses Thema zu deklinieren. Selbst Banken zeigen, dass sie ethisch wirtschaften können und haben sich teilweise diesem Ziel sogar schon verschrieben. Mhm. Und insofern, es gibt ganz wenige Branchen, wo ich, sag mal, so gar keine Lösung hätte. Also zum Beispiel bei Waffen und so weiter fällt es einem schwer, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber ansonsten ja, kann sich jedes Unternehmen auf den Weg machen. Und es gibt eigentlich keine Entschuldigung, es nicht zu tun. Aber es muss eben wirklich gewollt werden.
Das ist wahrscheinlich doch auch einfach, denke ich, ein Thema für die Kommunikation. Weil wenn ein Unternehmen einen weiten Weg noch vor sich hat, ist es wahrscheinlich, also du hast ganz am Anfang vorhin gesagt, dass die Menschen auch so ein bisschen ungeduldiger werden, ja, dadurch, dass man ja alle Informationen kriegt, ja. Dass es ja da keine wirklichen echten großen Geheimnisse mehr gibt, dass man, ne, alles eigentlich im Grunde als Erfahrung bringen kann, auch wenn man jetzt nicht gerade Journalist ist, ja, sondern dass es uns allen zur Verfügung steht. Dann ist es doch auch ein Thema der Kommunikation, dass man wahrscheinlich, hätte ich jetzt so vom Gefühl her gedacht, dass man vielleicht offen auch mit den Themen umgeht, auch wenn der Weg weit ist, aber dass man die Menschen mitnimmt und sagt, begleitet uns auf dem Weg, wir berichten darüber, wir sind da dran, das ist ein großes Thema, auch wenn es schwierig ist, oder?
Ja, absolut. Also im Grunde, wenn man immer wieder kleine Erfolge vorweisen kann auf dem Weg, wo die Menschen merken, ja, das ist jetzt das ist jetzt eben nicht nur Kommunikation, sondern, sag mal, belegbar, dann machen sich die Menschen auch mit auf die Reise. Das ist wie übrigens bei der Pandemie auch. Man muss immer Ziele ausgeben, wo die Menschen bis dahin folgen. Und wir haben sehr schön bei der Pandemie im Grunde gesehen, nach dem, weiß ich nicht, 4. oder 5. Sequenz, wo es um die AHA-Regeln ging und so weiter, da konnte es dann irgendwann keiner mehr hören, weil die Geschichte wurde nicht weitererzählt. Jetzt mit dem Impfen, wo es so richtig losgeht, kommt auf einmal wieder Optimismus auf. Aber wenn die Menschen merken, dass es nur Kommunikation ist, aber leider nicht unterlegt ist mit Heilung, dann wird es eben halt fatal. Aber wenn man die Menschen mitnimmt und genau, wie du sagst, im Grunde schrittweise immer wieder aufklären, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sein wollen, aber wir haben schon kleine Erfolge erreicht, und zwar XY, Das können wir zeigen. Wir haben also die Plantage gekauft, wir haben die ersten Bewirtschaftungen und so weiter. Wir zeigen das Projekt im Internet. Ist das im Grunde, kann man auf dieser Kommunikation wunderbar bauen und die Menschen mitnehmen auf die Reise. Der Champion hier, Werner und Merz mit der Marke Frosch, die sind ja schon so weit und die stecken immer wieder neue Ziele. Die wollen ja dann dieses Cradle to Cradle machen, also halt Kreislaufwirtschaft. Und wenn man denen zuhört oder sich mit denen unterhält, man merkt immer, die gehen immer einen Schritt weiter und immer noch einen kleinen Schritt weiter, aber die haben sich Glaubwürdigkeit aufgebaut. Man sieht, die machen das, die gehen diesen Weg und die werden auch irgendwann da sein. Aber die Leute werden das sozusagen mitbegleiten und geduldig mitgehen. Das wird gar kein Problem sein, auch wenn erst in 10 Jahren da sind, 20 Jahren. Und so gibt es eben ohne Ende Beispiele, VD im Outdoor-Bereich, die Menschen mit auf die Reise nehmen, die immer wieder darüber kommunizieren. So Unternehmen auch wie Biozentrale, ein ganz kleiner Player im Lebensmittelbereich, die immer wieder sagen, okay, wir haben jetzt was an der Verpackung gemacht, jetzt machen wir was an vielleicht Lebensmittelverschwendung zurückfahren und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo man einfach merkt, das wird oder ist dann einfach glaubwürdige Kommunikation. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf VW. Man hat ganz klar gesehen, die meinen das jetzt wirklich richtig ernst. Ich habe denen das am Anfang auch nicht abgenommen. Ne? So, da haben sie immer so Konzept-Cars gehabt und so weiter. Aber die sind jetzt gnadenlos, einfach nochmal so als großer Player, die diesen Weg auch wirklich jetzt hinterlegen mit Taten. Das ist das, was Menschen, also das sind sozusagen, so baut man glaubhafte Narrative auf, wie es so schön heißt. Ne? Ja. Das ist ja genau der Punkt. Weil unsere Welt ist im Grunde voll von Konstrukten, die wir nicht unmittelbar überprüfen können, denen wir glauben müssen. Sowas wie Geld zum Beispiel. Geld ist eigentlich ein Narrativ, auf das haben sich Menschen geeinigt, dass das was wert ist. Diese Glaubwürdigkeit einer Währung eben aufrechtzuerhalten und so weiter, das ist, dass man immer wieder beweist, jeden Tag aufs Neue, dass das Geld, was ich über den Tresen reiche, genau das wert ist. Deswegen ist Inflation ja so gefährlich und Hyperinflation erst recht. Da geht Glaubwürdigkeit einer Geschichte verloren. Also im täglichen Leben haben wir das auch immer wieder. Das nehmen wir so selbstverständlich wahr, dass unser Geld immer genau das wert ist, was wir im Portemonnaie haben. Aber das ist genau das, was Unternehmen sich jeden Tag neu erarbeiten müssen, Glaubwürdigkeit.
Dann kann man aber sagen, dass es im Grunde, ist es jetzt egal, ob man ein großes Unternehmen ist, ein kleines, ob man Startup ist oder schon lange auf dem Markt, ob man Familienunternehmen ist oder ein Unternehmen als AG an der Börse notiert, was auch immer. Also dieses Thema können und müssen alle aufgreifen.
Definitiv. Zum einen können sie es alle aufgreifen, sie müssen es aufgreifen, weil die nächsten Jahre davon geprägt sein werden, dass die Menschen eben noch genauer hinschauen und auch noch genauer hinschauen können, weil eben alles viel, viel transparenter werden wird.
Das heißt aber auch, dass man so als Unternehmen ja so mit diesem sogenannten Greenwashing eigentlich nicht durchkommt. Also wenn man jetzt sagt, jetzt spende ich mal für so ein ökologisches Projekt oder hau jetzt mal eine Pressemitteilung raus und sag, ja, wir glauben dran, aber eigentlich ist da noch nicht so viel dahinter. Das ist dann ja schon schwierig, aber die gibt es ja, die Unternehmen. Das sind ja jetzt auch nicht gerade wenig. Also ne, das gibt ja wirklich einige, die sagen, okay, komm, wir schaffen das jetzt zwar noch nicht so richtig, aber jetzt hauen wir da mal so einfach mal ein paar Nägel rein und sagen, ja, das passt dann schon, dass wir auch so wahrgenommen werden.
Ja.
Das ist ja eher schwierig, ne?
Also, ich würde das zwei Teilen. Zum einen ist es so, es gibt ja auch im täglichen Leben für Konsumenten mittlerweile die Möglichkeit, sozusagen seinen CO2-Abdruck, Fußabdruck zu verringern über Aktionen wie ich spende für ein Projekt, was Bäume pflanzt. Mhm. Das ist ja auch so ein Kompensationsgeschäft. Und Unternehmen können natürlich, wenn sie für Projekte entsprechend spenden, sozusagen auch vielleicht mal zunächst nur kompensieren und nicht wirklich CO2 vermindern oder entsprechend klimafreundlich handeln. Vielleicht auch, weil sie noch nicht so weit sind. Mhm. Das finde ich zunächst mal völlig in Ordnung, weil gemäß Ethik oder ja Ethik der kleinen Schritte alles nützt, auch wenn ich für solche Projekte spende. Wenn ich aber bewusst versuche, im Grunde Dinge zu vertuschen und vielleicht auch den Eindruck erwecke, dass ich schon durch und durch von meinen Prozessen nachhaltig bin, dann ist es eben letztlich wirklich ein klassisches Greenwashing, was dann wieder eigentlich eine unehrliche, unaufrichtige Kommunikation ist. Also je nachdem, wie ich das anlege, würde ich das nicht verurteilen wollen per se, sondern eher, wie ist die Grundausrichtung eines Unternehmens, was darüber kommuniziert. Mhm. Weil, wie gesagt, auch Projekte und Aktionen können, also es gibt ja mittlerweile massiv Baumpflanzprojekte. Und ich finde das völlig in Ordnung. Wir brauchen so viele Bäume, ja. Also bitteschön, soll jeder zusehen, dass er mehrere Bäume pflanzt. Ne?
Ja.
Aber die Frage ist letztlich, oder das Ziel muss immer sein, dass man dann über die Zeit natürlich seine eigenen Prozesse wirklich anfasst und nicht nur in Kompensationen denkt, sondern irgendwann muss ja das Ziel sein, wenn wir jetzt auf Nachhaltigkeit allein mal abstellen, dass man dann auch wirklich eine Verminderung der Ressourcenverschwendung hat oder eben CO2-Abdruck.
Ja, das sieht so aus, als wenn da jedes Unternehmen für sich einfach den Weg finden muss. Jedes Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen. Da kommt man, glaube ich, man wird nicht daran vorbeikommen. Ja, wenn man dir jetzt zugehört hat, dann weiß man das, dass es da keinen Weg dran vorbei gibt, dass man sich die Zeit nehmen muss, dass es vielleicht auch unter Umständen ein langer Weg ist, aber den muss man halt einfach irgendwann starten. Und und die Bäume nebenher zu pflanzen, ist sicherlich auch keine schlechte Idee als Begleitung, wenn es nicht das Einzige ist, sondern wenn einfach rundherum noch ein bisschen mehr dazu passiert. Ich finde es wirklich auch ganz spannend, tatsächlich dieses, wie gut man die Mitarbeiter mitnehmen kann, wenn man sie wertschätzt und damit einbindet in diesen Prozess. Und natürlich eben auch die Kommunikation, wenn man sich darüber Gedanken macht, auch im Marketing, wie kommuniziert man was und welche Geschichte kann man eben weitererzählen. Das finde ich, das ist ganz schön, ja. Das, da hat man, glaube ich, hat jeder, glaube ich, jetzt auch so ein Bild dazu im Kopf. Insofern waren jetzt in unserem kurzen Gespräch ganz, ganz viele Impulse hier drin, die man so mitnehmen kann für das, was man tagtäglich tut. Bevor ich mich jetzt bedanke bei dir für deine Zeit, noch ein kurzer Satz, wie es dir geht jetzt gerade. Ich habe gelesen, du bist passionierter Musiker.
Ja.
Kommst du da aktuell noch dazu? Das ist ja auch was ganz Wichtiges so für, ne? Musik hat ja was ganz Spezielles.
Also,
kommst du da gerade dazu, Musik zu machen?
In ganz, ganz kleinem Rahmen sozusagen. Mhm. Aber natürlich ruhen die meisten Bandprojekte, das muss man schon sagen. Mhm. Größtenteils spiele ich tatsächlich so alleine vor mich hin. Mhm. Aber selbst die Möglichkeit zu haben, jetzt in so einer Phase, glücklicherweise ein großes Haus, wo ich Raum habe, wo Schlagzeug stehen kann, Das ist wunderbar und ich kann Lärm machen, so viel ich will. Insofern will ich mich da nicht beschweren. Aber es ist schon schade, weil ich gerne, ich habe mehrere Bands und ich spiele gerne mit anderen Menschen zusammen.
Mhm. Insofern ja, das ist ja.
Fehlt das schon. Ja.
Ja. Also keine Ahnung, ob du heute noch an Schlagzeug gehst, aber ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag, vielleicht auch mit Musik vor dir. Ich sage jetzt an der Stelle tatsächlich vielen, vielen Dank für die gute Zeit und das Interview.
Ich danke dir für das erfrischende Gespräch.
Dankeschön. Mach's gut.